um jemanden, der aufgewühlt, um mehrere Personen, die aufgewühlt sind, soll es heute Abend gehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn du dich noch erinnerst, das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Und dieser Vers hat eine Geschichte. Ich werbe ja immer dafür, dass man Bibelverse, auch bekannte Bibelverse, einmal im Zusammenhang liest. Der Zusammenhang hier ist Abraham. Abraham, Sarah und ihre Gedanken. Und ich bin ganz ehrlich, es gibt Momente, in denen bezweifle ich, dass das mit Noah und seiner Rettung so eine gute Idee war. Ehrlich, manchmal denke ich mir, wäre es vielleicht nicht besser gewesen, Gott hätte bei der Sintflut keine Ausnahme gemacht? Mal richtig aufgeräumt, klar Schiff gemacht? Was ist denn aus den Menschen geworden, die Gott angeschaut hat und gesagt, siehe, es ist sehr gut? Damit meine ich nicht in erster Linie dich und mich, sondern die Menschen in Russland, der Ukraine, Israel, Palästina und so weiter. Wir haben nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs gesagt, nie wieder. Nie wieder dieser Hass, diese Gewalt. Egal ob gegen Juden, Ausländer, Andersdenkende. Aber wir waren ehrlich gesagt doch total blauäugig. Wir hatten so gehofft, wir hatten es uns so schön ausgemalt. Endlich eine Erde ohne Krieg, ohne Leid, ja vielleicht sogar ohne Krankheit. Wir haben es doch jetzt endlich gelernt, haben wir gedacht. Wie gesagt, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das mit Noah so eine gute Idee war. Und die Situation ist ja nicht neu. Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir solche und ähnliche Situationen zuhauf. Ich möchte euch einen Text vorlesen, der beinahe 4000 Jahre alt ist und trotzdem genauso aktuell damals wie heute. 1. Mose 16. Abraham und Sarah konnten keine Kinder bekommen, da Sarah unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachkommen bekommen. Abraham war einverstanden und Sarah gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die als Sklavin diente. Sie lebte zu der Zeit schon 10 Jahre lang im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Die Geschichte fängt schon mal merkwürdig an. Oder wenn wir noch davor gehen, sie fängt gar nicht so merkwürdig an. Sie fängt mit Ungeduld an. Abraham hatte die Zusage, die Verheißung, du wirst unzählige Nachkommen bekommen. Das wusste Sarah. Aber sie haben sich das ein bisschen schneller vorgestellt. Sie waren ja nicht mehr die Jüngsten. Und ein Stück weit finde ich hier Sarah cool, die ist total pragmatisch und sagt, okay, hey, wir haben die Verheißung, aber mit mir klappt es nicht, wir finden da doch eine Lösung. Eine etwas befremdliche Lösung, zugegeben, da haben sich die Zeiten doch irgendwie geändert. Aber das Grundprinzip, denke ich, funktioniert heute auch noch so. Wir haben die Zusage Gottes, wir haben die Verheißung Gottes, ich bin für dich da, ich werde für dich sorgen. Aber ist es nicht oft so, dass das, was Gott will, mit unseren Plänen nicht ganz übereinstimmt? Und manchmal ist es uns doch danach zu sagen, dann helfe ich ein bisschen nach. Was daraus geworden ist, das sehen wir. Es beginnt mit Ungeduld, es beginnt mit Eigeninitiative. Sarah hat sich nicht auf die Verheißung von Gott verlassen, sondern sie hat selber ein bisschen nachgeholfen. Und dann möchte ich fast sagen, hat das Unglück seinen Lauf genommen. Dann geht es nämlich weiter. Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete. Als sie das sah, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarah sich bei Abraham, jetzt wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, der sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarah Hagar so schlecht, dass sie ihr davonlief. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mich da ein paar Kapitel zurückversetzt gefühlt. Dieses, ich nicht, du bist schuld, die und so, dieses Rechtwand, dieses Hin- und Herschieben von Schuld. Dieses Übertrumpfen. Diese Hackordnung. Weißt du, Hühner klären ihre Hierarchie durch Hacken, Zwicken, Beißen und so weiter. Da sagt eine der anderen klar, wer oben steht und wer unten. Also ich habe keine Hände, aber das hat nicht gesagt. Sie hacken aufeinander rum, so lange, bis klar ist, wer der Chef ist und wer nicht. Wer der Stärkere ist und wer nicht. Aber sollten wir Menschen nicht besser sein als Hühner? Wenn ich den Text so lese, dann muss ich das aber sehen. Hagar, die Unterdrückte, merkt, sie ist schwanger. Sie hat was die andere nicht hat und hackt auf sie ein. Sarah merkt, wow, das passt mir nicht. Die geht zu Abraham und sagt, ey, pass mal auf, du bist schuld, dass die jetzt auf mich einhackt, ja? Und Abraham sagt, das ist dein Problem, kümmere dich doch mal drum. Und dann hackt Sarah so lange auf Hagar rum, bis sie weg ist. Spätestens das, denke ich, ist eine Situation, der man grundsätzlich nicht an, dass sie 4000 Jahre alt ist. Solche Situationen sind leider Gottes auch heute. Sobald ich merke, dass jemand anderes was hat, was ich nicht habe, fange ich oft an, ihn auf ihn einzuhacken, irgendwas zu finden, ihn malig zu machen und zu zeigen, hey, ich stehe über dir. Und umgekehrt genauso. Und dann wird das wie bei den Hühnern einfach gehackt. Zeigen, wie stark ich bin, was ich alles kann und mache, um gut auszusehen. Doch Gott will es eigentlich anders. Gott will, dass wir die Liebe, die wir von ihm bekommen, weitergeben. Das Problem fangen da an, wenn wir vergessen, dass wir von Gott geliebt und wertvoll sind. Wenn ich weiß, dass ich, egal was ich bin und habe, wertvoll bin, weil ich Gottes Kind bin, weil ich von ihm mit Liebe geschaffen bin, dann brauche ich nicht dem anderen, der ich das Gefühl habe, der ist mir überlegen, malig zu machen und auf ihm rumzuhacken. Wenn ich erfüllt bin von seiner Liebe, dann kann ich auch ihn liebevoll annehmen. Dann kann ich der menschlichen Hackordnung entgegensteuern. Gott sei Dank ist Gott anders als ich. Gott sei Dank hat Gott damals Noah gerettet. Und Gott sei Dank greift Gott auch hier ein. Hagar läuft weg in die Wüste und eigentlich ist ihre Situation da aus, vorbei, verfahren. Und doch geht Gott genau dahin. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück. Bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, das heißt, Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Und ich finde diese Stelle wunderbar, weil Gott genau dahin geht, wo wir in der Ecke sitzen, in der Wüste sitzen. So ist Gott. Sein Name ist: Ich bin da, ich bin bei dir. Und zwar nicht nur auf den Höhenflügen, nicht nur im Gottesdienst, sondern Gott geht genau dahin, wo wir in der Wüste sitzen, wo wir weggelaufen sind, wo dir alles zu viel geworden ist, wo du dich verletzt und einsam und benachteiligt fühlst, zu Recht oder zu Unrecht. Gott geht genau dahin und er sieht dich. Das ist ja fast ein bisschen ironisch, wenn Gott in Form des Engels des Herrn fragt: Hagar, du Sklavin, woher kommst du und wohin gehst du? Er weiß das doch. Er weiß, wie sie heißt, er weiß ihre Stellung und er kennt ihre Probleme und trotzdem fragt er nach. Aber so ist Gott. Er weiß alles. Und trotzdem möchte er mit dir ins Gespräch kommen. Er kennt dich. Er kennt deine Situation und trotzdem möchte er von dir hören, was ist denn eigentlich los? Jesus hat mal einen Gelähmten gefragt, der geheilt werden wollte: Was möchtest du denn eigentlich, dass ich für dich tun soll? Gott fragt nach. Warum? Weil er an dir interessiert ist. Er kennt dich, er weiß alles. Aber er möchte, dass du es ihm sagst. Er möchte dich rausholen aus deiner Selbstbezogenheit. Wie du vielleicht so gern flüchtest, wenn du dich verletzt fühlst, zurückgedrängt, zurückgesetzt. Er geht hin und fragt nach. Und das gibt dir die Chance, dich ihm zu öffnen und sie zu sagen: Ja, weißt du, es ist alles so ungerecht, ich weiß nicht mehr weiter. Gott sieht dich und er fragt nach, er nimmt dich ernst und er geht noch einen Schritt weiter. Er macht eine Zusage: Ich will dir eine Perspektive geben, du wirst nicht da enden. Bei Hagar war das die Perspektive: Du wirst viele Nachkommen bekommen. Als die Benachteiligte, ja? Als die Ersatzfrau, ja? Als die menschlich Nachgeholfene. Du wirst viele Nachkommen bekommen. Und der Text ist aktueller denn je, wenn wir wissen, dass die Juden sich auf Isaak berufen und die Araber, die Palästinenser, auf Ismael. Beides Abrahams Kinder. Sind beides Kinder auch mit Verheißung. Das lesen wir hier. Und trotzdem, wir erleben den Konflikt, der hier schon angedeutet wird, heute in bitterer Realität. Klammer zu. Ich bin immer wieder erstaunt, wie aktuell Bibeltexte sind. Aber zurück zu Hagar und das, was sie mit dir zu tun hat. Gott kennt dich und er möchte trotzdem mit dir reden. Und er sieht dich in deiner Ecke, in deiner Wüste. Aber er gibt dir eine neue Perspektive und die ist nicht immer so, wie er oder sie, wie du erwartet hast. Hagar hätte sich wahrscheinlich gewünscht und gesagt: Hey, komm mal mit, ich führe dich ins Paradies, in das Land, wo Milch und Honig fließen, ja? Du wirst Königin werden. Das wäre so die Erwartung, die wir vielleicht an Gott haben, wenn er uns retten soll. Und was sagt Gott? Geh zurück. Ich kann mir kurz vorstellen, wie Hagar gezuckt hat und gesagt: Ich habe mich wohl verhört. Du kennst doch die Situation, du weißt doch, was Sarah mit mir gemacht hat. Ich habe doch da keine Zukunft. Und Gott sagt hier aber: Geh zurück, vertrau mir. Ich habe einen Weg mit dir. Das heißt bei dir nicht immer automatisch, dass du dann in die verfahrene Situation zurückgehst. Vielleicht zeigt dir Gott auch ganz neue Wege. Aber er zeigt dir einen Weg, den du mit ihm gehen kannst. Aus deiner verfahrenen Situation, aus deiner Wüste, an seiner Hand in die Zukunft. Du bist der Gott, der mich sieht. So ist er. Nicht der Herrscher, der irgendwo abgehoben oben sitzt, sondern der, dem jedes Menschenkind wichtig ist. Auch du. Ein Teil unserer Unannehmlichkeit. Für einen Teil sind wir selber verantwortlich. Das zweite Wichtige: Gott schenkt dir Aufmerksamkeit, weil du ihm wichtig bist. Und das dritte: Gott nimmt dich ernst. Er ist da, wenn du ihn brauchst. Ich bin bei dir. So ist sein Name. Amen. Und zu der Jahreslosung, viele Lieder, eines ist besonders schön, das wollen wir jetzt gemeinsam singen, der mich liebt.